herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Die Vergangenheit holt uns ein. Wer könnte besser verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, als diejenigen, die von Menschen abstammen, die Schreckliches getan haben? Sie ist die Großnichte von Hermann Göring, neben Adolf Hitler, einer der Hauptkriegsverbrecher des Naziregimes. Obwohl sie ihren Großonkel nicht gekannt hat, ist sie doch im Schatten seiner Gräueltaten aufgewachsen und hat ihr Leben lang versucht, dem zu entfliehen, bis sie beschloss, sich dem Erbe ihrer Familie zu stellen. Bettina Göring zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Frau Göring, Sie leben ja im Ausland und Sie leben auch schon seit vielen Jahrzehnten im Ausland. Haben Sie dieses Wegsein aus Deutschland als befreiend empfunden?
Ja, zum Teil. Ich meine, es ist gut, wenn niemand große Erwartungen stellt. Aber ehrlich gesagt, in Deutschland ist nicht so, dass Leute da auf mich große Erwartungen gestellt haben. Ich bin auch nicht, also ich höre immer, ich bin geflohen, so habe ich das nie gesehen. Ich habe mich weiterentwickelt, würde ich sagen, und habe ja viele Sachen gemacht, viele verschiedene. Also diese eine Phase war Sannyasin, das ging ja nur in Pune oder auf der Ranch in Oregon. Und dann bin ich weiterhin in Amerika geblieben und habe einen Beruf gewählt, habe da geheiratet und so weiter. Also habe mich weiterentwickelt, würde ich eher sagen.
Also dann sehen Sie das gar nicht so, dass Deutschland das Land der Täter ist und dass da vielleicht der Druck größer ist? Das ist bei Ihnen nicht so.
Ich glaube, war mir zu klein. Deutschland war mir zu klein.
Ja, das kann ich natürlich gut nachempfinden. Das können viele, glaube ich, nachempfinden.
Ja, und ich bin immer wieder zurückgekommen zu Besuch. Und meine Mutter hat ja noch gelebt bis 2008. Und dann noch meine Tante bis 13, mit der war ich auch sehr eng. Und sonst haben wir ganz viele Freunde. Und dann haben wir dieses Projekt angefangen mit dem Buch. Dann bin ich auch immer wieder zurück. Da haben wir Leute interviewt und so weiter. Aber ich komme gern zurück. Mein Mann, der mag das Wetter hier überhaupt nicht. Der ist auch deutsch. Aber das ist ein Grund, dass wir woanders leben. Nee, also ich sehe das auch nicht als ein negatives Land oder irgendwas. Ich sehe überhaupt kaum Länder als positiv oder negativ. Die haben alles. Das ist ein sehr interessantes Land und hat sich auch sehr weiterentwickelt. Mhm. Das Land, in dem ich aufgewachsen bin, hat nichts zu tun mit dem Land, das es jetzt gibt, würde ich sagen. Oder wenig.
Mhm. Und wie ist es für Sie jetzt durch dieses Buch, mit dem Sie sich ja sehr, sehr lange beschäftigt haben, wie ist es für Sie dann in Sendungen zu sitzen und auch allen möglichen Presseorganen Interviews zu geben? Begreifen Sie jedes Mal noch ein Stückchen mehr über Ihre Geschichte und Ihre Familie?
Ja, würde ich sagen. Also jedes Mal, es kommt noch ein kleines Stück dazu. Und auch dieses Buch zu schreiben und das Recherchieren, wir haben so viel noch dazu gelernt, dass ich alles nicht wusste in den letzten 15 Jahren oder so, sehr interessant. Mhm. Und es bringt mir Frieden, würde ich sagen. Ne? Also ich habe, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, nach dem Auseinandersetzen habe ich mich damit zusammengesetzt. Es gibt ein viel runderes Bild, was ich alles gelernt habe, wie das zustande gekommen ist, wie die Leute damals waren, warum das so passiert ist. Und dann finde ich es ganz wichtig, die Leute aufzurütteln im Moment, dass das wieder passieren kann, wenn wir nicht sehr, sehr aufpassen.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen, täglich um 18.45 Uhr.
Frau Göring, wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass Ihr Großonkel ein Kriegsverbrecher war?
Naja, also da gab es diese eine Schlüsselszene, als wir die Dokumentation über Auschwitz gesehen haben. Da wusste ich, dass es überhaupt so Sachen passiert sind. Da war ich 11.
Das heißt, Sie wussten vorher nichts darüber?
Naja, nee. Ich wusste, dass er Flieger war oder in charge, jetzt kommt mir das deutsche Wort nicht, dass er...
Also beauftragt damit, dass er zuständig war.
Ja, ja, genau.
Er war ja bei der Luftwaffe.
Genau, dass er der Herr von der Luftwaffe war, das wusste ich, aber sonst wusste ich nichts.
Und Sie haben gesagt, Sie haben das im Fernsehen gesehen, dann
genau,
wir hatten, als Kind.
Als Kind, wir hatten gerade zum ersten Mal einen Fernseher und unsere Großmutter ist zu uns gezogen, weil die so krank war und mein Bruder und ich haben das gesehen. im Fernsehen und sie saß dahinter auf dem Sofa und sie sagte, es ist alles Lüge, alles Lüge.
Und ihre Großmutter
ja.
war ja die Frau ihres, also das war praktisch die Schwägerin von
genau,
Hermann Göring.
Genau, genau. Und ihr Mann ist schon 32 gestorben und der Hermann hat sich ihr angenommen und die hatte dann hohen Posten im Roten Kreuz. Und die war aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich dement, muss man dazu sagen. Aber was sich so verhärtet in der Zeit, auch diese Sinnensformen, alles zu verneinen und zu sagen, das gab's nicht, das war ja sehr typisch auch bei den Nazis, ne? Vor allem den Hohen. Es ist unglaublich, dass sie in ihrer Position da nichts von gewusst haben sollte. Aber wer weiß.
Dann hat sie gesagt, alles Lüge. Und
alles Lüge.
Reagiert?
Und mein Bruder hat ihr einen Holzschuh an den Kopf geschmissen. Das war natürlich auch brutal, aber das war so die Reaktion. Wir waren schockiert, ne? Erstmal total schockiert von diesen Konzentrationslagern und den Toten. Und da wusste ich noch nicht direkt, was Hermann damit zu tun hatte, außer dass er Nummer zwei war, das wusste ich. Also was auch immer das dann. Und dann ein bisschen später, vielleicht ein, zwei Jahre, habe ich angefangen, so Geschichtsbücher zu lesen und mehr in die Politik reinzugehen. Und in der Schule haben wir davon auch nichts gelernt.
Gar nicht, kam nicht vor im Geschichtsunterricht?
Nein, unser Geschichtslehrer war ein alter Nazi und der hat überhaupt nicht über die Zeit geredet. Und der hat nur irgendwelche Zahlen, musste man lernen von früher Geschichte, aber nichts über die Zeit. Nee.
Und dieser Moment, also diese Dokumentation und der Holzschuh an den Kopf und dieser Schock, hat das denn bei Ihnen nicht zu Fragen an die Eltern geführt?
Ja, aber ich kann mich nicht erinnern viel. Ich glaube, ich habe meinen Vater auch Sachen gefragt oder meinen Bruder auch, aber ich habe da kaum Erinnerung dran. Und er war eher der war ja selber nicht so ein Nazi, kann man sagen. Der war eben so ein Mitläufer, der natürlich von der Familie profitiert hat. Aber der hat dann wohl auch ein paar Sachen erzählt, aber ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern.
Ja, die waren ja auch noch wirklich noch sehr klein.
Ja, ja, ja.
Das ging dann später los, wie dann die Auseinandersetzung stattgefunden hat. Darüber reden wir gleich, aber wir werfen erst noch mal einen genaueren Blick auf Hermann Göring. Er gehörte ja zu Hitlers treuesten Erfüllungsgehilfen. Schon seine Mutter hatte prophezeit, Hermann wird entweder ein großer Mann oder ein großer Krimineller. Er wurde beides. Diane Zweng über die Rolle des Nazi-Bonzen im verbrecherischen NS-Regime.
Hermann Göring war die Nummer zwei in Nazi-Deutschland, der Mann hinter Hitler. Am Ende gar die Nummer eins der Nazi-Verbrecher auf der Anklagebank vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg. Sein Aufstieg beginnt als hochdekorierter Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Als Kriegsheld mit Kontakten zu einflussreichen Kreisen hilft er Hitler und seiner kleinen Splitterpartei bei ihrem Aufstieg. 1923 ernennt Hitler ihn zum Chef der SA und Göring bringt Disziplin in den Schlägertrupp. Ab 1928 sitzt er als Abgeordneter der NSDAP im Reichstag. Als Hitler 1933 die Macht ergreift, ernennt er Göring zum Minister ohne Geschäftsbereich. Da hat Göring bereits als Reichstagspräsident das dritthöchste Amt im Staat. Jetzt häuft er noch mehr Ämter an. Hierzu hat das Wort der Abgeordnete Dr. Frick. Mit seinen SA-Schlägertrupps hat er noch einiges vor. Zunächst als kommissarischer Innenminister Preußens, dem größten Land im Deutschen Reich. Schon seine Antrittsrede klingt unheilvoll.
Ich werde mit eisernem Besen auskehren. Und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausfegen.
Die preußische Polizei verstärkt Göring mit Truppen der SS, SA und Stahlhelm und genehmigt ihr ausdrücklich, auf Oppositionelle zu schießen. Er gründet die berüchtigte Gestapo und ernennt Heinrich Himmler zu ihrem Leiter. Göring, Himmler und Heydrich, das Nazi-Trio Infernale. Als nach dem Reichstagsbrand die Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, haben sie freie Bahn für Willkür und Terror gegen Andersdenkende. Göring lässt die ersten Konzentrationslager errichten. 1935 wird Göring Oberbefehlshaber der neu gegründeten Luftwaffe. Inzwischen hat Hitler ihn zu seinem Nachfolger bestimmt. 1936 wird Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan faktisch zum Wirtschaftsdiktator, der Hitlers Angriffskrieg vorbereitet.
Was ist nun eigentlich der zweite Vierjahresplan? Das Wichtige allein ist vor allen Dingen, dass die breite Masse unseres Volkes so weit genügend Lebensmittel bekommt, dass sie in voller Kraft arbeiten und schaffen können. Und dafür übernehme ich die Verantwortung. Das werde ich herbeischaffen.
Stocksauer reagiert Göring wegen der Pogromnacht am 9. November 1938 aus wirtschaftlichen Gründen. Statt ihr Eigentum zu zerstören, will er die Juden lieber ausplündern und tut es auch. Als Schreibtischtäter ist Göring auch am Holocaust beteiligt. Das belegt sein schriftlicher Befehl an Heydrich. Der SS-Obergruppenführer soll für Göring einen Gesamtentwurf erarbeiten für die Endlösung der Judenfrage. Später im Nürnberger Prozess streitet Göring die Verantwortung für den Massenmord ab. Von den Grausamkeiten in den Konzentrationslagern will er nichts gewusst haben. Nach Hitlers Selbstmord glaubt Göring als ranghöchster Nazi die Kapitulation aushandeln zu können. Stattdessen wird er höflich, aber bestimmt gefangen genommen und angeklagt. Der 140-Kilo-Mann wird auf Diät gesetzt und von seiner Morphiumsucht entwöhnt. Vor Gericht verhält er sich arrogant, zeigt keine Reue, kein Bedauern. Sein Urteil: Tod durch den Strang. Kurz vor der Hinrichtung begeht er Selbstmord mit einer Zyankali-Kapsel.
Was würden Sie sagen, Frau Göring, nachdem Sie sich ja so intensiv mit Ihrem Großonkel beschäftigt haben? War er ein Psychopath?
Ja, wahrscheinlich, denke ich. Ich meine, ich kriege diese Frage immer. Ich bin kein Psychologe, aber er hat schon die ganzen Zeichen davon. Ich meine, alle diese Entscheidungen, da hat überhaupt kein Gefühl bei, ne? Also so viele Leute in den Tod zu schicken, zu ermorden, würde ich doch sagen. Auf der anderen Seite war er ein netter Typ zu seiner Familie. Ne? Deshalb der Titel ist ja zynisch gemeint, ne? Der gute Onkel.
Genau, über diese Doppelrolle müssen wir auch noch sprechen. Nur noch mal kurz zu seinem Werdegang. Also ich habe die Mutter zitiert, die gesagt hat, er wird entweder ein ganz großer oder ein großer Krimineller. Haben Sie versucht nachzuvollziehen oder haben Sie verstehen können, vielleicht warum er so geworden ist?
Ja, ich glaube, da sind ein paar Sachen, die sind passiert. Erstmal, als er geboren wurde, hat die Mutter ihn ziemlich fallen lassen. Die hat ihn zurückgelassen bei irgendwelchen Freunden für ein, zwei Jahre. Und er wollte die Mutter gar nicht wiedersehen dann. Ne? Also er hat sich so geweigert. Also er hat dann rebelliert. Und dann ist er, glaube ich, in der Schule. Da gab es diesen Hermann von Eppenstein, der dann die Familie sehr gefördert hat. Und der war Halbjude. Und der hat dann auch gleich, der war sehr reich, der hat zwei Schlösser gekauft. Ne? Da war er wohl sehr stolz drauf, aber in der Schule wurde er getriezt, dass er ein Judenfreund sei. Musste er mit so einem Schild rumlaufen, das hat ihn wohl auch ziemlich getroffen oder so. Und er war sehr schwer zu gängeln als Kind. Und das wurde erst besser, als er in die Militärakademie gegangen ist. Das hat er scheinbar gebraucht und auch gewollt. Und dann war er unheimlich ehrgeizig. Und woher kommen diese ganzen Eigenschaften? Wird man mit sowas geboren? Ich meine, der Vater war auch nicht wirklich präsent. Beide Eltern waren nicht wirklich präsent. Und dann diese komische Geschichte mit dem Eppenstein, der wahrscheinlich eine Affäre hatte mit seiner Mutter.
Und es heißt ja, es ist ja auch verfilmt worden. Also das ist möglicherweise eher der Vater des guten Göring,
genau,
war, seines Bruders.
Genau, der sieht auch ein bisschen so aus. Ja. Ja, das kann sehr gut sein. Das hat vielleicht alles mitgespielt, dass sein Selbstbewusstsein sehr am Wackeln war.
Ja,
wer weiß. Ne? Ja.
Und dieser gute Onkel, wie Sie ja auch Ihr Buch nennen, also was war das für eine Seite, die er hatte? Wie hat er sich auf gute Art und Weise der Familie gegenüber gezeigt?
Also in dem Fall meine Großmutter, der hat ja unglaublich geholfen, auch weil sein älterer Bruder ist ja 32 gestorben und die hatte drei junge Söhne und er hatte sich denen angenommen, wurde also praktisch der Patenonkel für die.
Und ihres Vaters ja auch.
Ja, ja, auch meines Vaters und seinen zwei jüngeren Brüdern. Und dann hat er das veranlasst, dass die zu Napola kamen und dann sofort Fliegerjobs bekamen, wobei dann der erste sofort gestorben ist, abgeschossen wurde und der zweite dann auch. Und mein Vater hat erst ein bisschen später geflogen, weil der brauchte eine Brille. Also war nicht die erste Sache, dass er fliegen würde. Und dann der an der Seite, als gerade das Foto war, die waren auch sehr viel mehr heldenhaft. Der Helmut und der Peter.
Also ihr Vater, Jüngeren, ist jetzt welcher auf diesem Bild?
Der Linke.
Ja. Mhm. Mhm.
Aber am Ende ist er dann auch geflogen als Aufklärungsflieger.
Ja. Und Ihr Verhalten, Sie haben schon gesagt, am Anfang, da gab es keine Diskussion, aber es gab ja so einen Schlüsselmoment, wo Sie dann gesagt haben, das gucke ich mir jetzt hier nicht mehr länger mit an und dann auch sich aus der Familie ausgebrochen sind.
Ja, ja.
Was war das für ein Moment?
Ja, das hatte aber auch sehr viel mit der Story innerhalb meiner Familie zu tun. Meine Mutter hat gesoffen. Mein Vater war auch nicht sehr verantwortlich. Der hat, bis wir da in diese zweite Wohnung gezogen sind, auch nicht viel Geld verdient. Die meiste hat meine Mutter verdient. Die hat dann immer noch einen zweiten Job angenommen, als ihre Schneiderei eingegangen ist und hat Krankenschwester wieder aufgenommen. Und dann ist die Großmutter zu uns gezogen und die Kombination von meiner Großmutter und meinem Vater, da ist dieser Familiendünkel viel stärker rausgekommen. Mhm. Und das war also ziemlich furchtbar. Und die haben also meine Mutter so als das Dienstmädchen behandelt, während sie aber das meiste Geld auch verdient hat. Das fand ich also alles ganz furchtbar. Und das ist immer mehr eskaliert. Und dann habe ich meinen Vater angegriffen auf diese Familie hin. Mhm. Das war also weniger, ob die Nazis oder nicht waren, sondern einfach dieses furchtbare Verhalten, das er an den Tag gelegt hat und seine Mutter gegenüber meiner Mutter. Und ich habe ihn so sehr angegriffen, dass er mir mit seinem Siegelring ins Gesicht gehauen hat. Ne? Und dann hatten wir einen Fight und ich bin weg. Ne?
Und dann sind Sie eigentlich von zu Hause abgehauen?
Ausgezogen, ja.
Ausgezogen und
erstmal bin ich nach Hamburg getrampt. unter anderem. Aber erstmal war ich ein paar Monate weg, dann bin ich aber immer zu Besuch wieder gekommen.
Ja.
Also ich war nicht völlig cut off.
Mhm. Wenn Sie sich jetzt so intensiv mit dieser Familiengeschichte auseinandersetzen, kommt da manchmal so eine Angst oder war die vielleicht früher da, diese Angst, man könnte irgendwas geerbt haben oder
ja,
man könnte
irgendwas in sich tragen? Ja, da fragt man sich schon, ne? Ist sowas in einem selbst. Ne? Also nach allem, was ich so gesehen habe, ich glaube, das ist in jedem die Möglichkeit drin, ne? Sowas in vielleicht, wenn die richtigen Circumstances sind, die Umstände, danke für die.
Ja, Sie leben ja so lange im Ausland, ist ja klar, dass da mal ein englisches Wort dazwischen rutscht.
Ja, genau. Und dass das jedem vielleicht passieren könnte, ne? Das steckt in uns allen drin. Man braucht schon eine besondere Persönlichkeit, dass das dann rauskommt, wie bei Hermann, ne? Ich glaube, mir würde das nicht passieren. Ich bin zwar eine starke Persönlichkeit, aber ich bin nicht so aggressiv. Ne? Und ich habe auch überhaupt keine Ambitionen, Leute umzubringen. Ja?
Also, da bin ich ja der Gardoc. Ganz froh. Nee, ich verstehe, was Sie meinen. Also es ist, Sie haben natürlich auch viel an sich gearbeitet, auf Ihren Lebensweg gehen wir noch ein.
Klar. Aber,
also das heißt auch, dass Sie nicht daran glauben, dass es das Böse in einem Menschen gibt. Es gibt wahrscheinlich in jedem Menschen beides.
Ja, genau. Ne? Mhm. Und wenn das richtig, also wenn man in gewissen Situationen kann bei jedem da was rauskommen, ne? Oder die Person sich wehrt oder sie wird besonders angegriffen. Und dann diese Nazis, die waren ja alle unter Drogen, ne? Unmengen von Drogen. Also Hermann, Morphium, ich weiß nicht, die anderen waren alle auf Pervitin oder Kokain oder sonst was. Das ist auch bewiesen. Ne? Das ist jetzt nicht, ich sag das nur so dahin.
Ja, die sind ja dann in so einen Rausch auch geraten.
Ne? Ja, und die Realitätsfremdheit, ne, die viele dann hatten, die wurde ja immer stärker. Also bei Hermann besonders auch. Ne? Der hat ja da in seiner Bubble gelebt. Ne? In Karin Hall, diesem Schloss, das er sich da gebaut hat bauen lassen, ne? Und sich mit unglaublichem Reichtum umgeben hat, die alle geklaut waren von irgendwelchen Juden am besten. Ne? Mhm.
Ja, er hatte ja anscheinend auch so eine Raffgier. Nicht nur eine Gier nach Macht, sondern eben auch nach Besitz.
Genau.
Und das passt ganz gut zu unserem nächsten Beitrag. Ja. Hermann Göring ist ja in Süddeutschland und Berlin aufgewachsen, hat auch später vor allem da gewirkt. Aber er hat auch seine Spuren bei uns im Sendegebiet hinterlassen, im Süden von Niedersachsen. Da gab es zu Nazi-Zeiten sogar das sogenannte Hermann-Göring-Gebiet. Was es damit auf sich hatte, das haben unsere Reporter Christian Papisch und Philipp Kafsack versucht herauszufinden.
Der Kriegszustand hat manche Veränderungen im Leben unseres Volkes mit sich gebracht und sich auch im Fremdenverkehr ausgewirkt. Der deutsche Fremdenverkehr wird jedoch nach dem Willen des Führers seine Arbeit mit gewissen Einschränkungen weiterführen.
Zur Lösung dieser hohen Aufgabe ist auch der Harz bereit, der mit seinen Heilbädern und Kurorten wie kein anderes Gebiet in Deutschland der Volksgesundheitspflege dienen kann.
Der blaue Harzführer war 1941.
Ja, das ist schon echt ein interessantes Stück Zeitgeschichte, ne? Ja.
Harz, Kiffhäuser und Hermann-Göring-Gebiet.
Ja, das war mir zum Beispiel nicht klar, Hermann-Göring-Gebiet, habe ich noch nie gehört.
Also, was war das sogenannte Hermann-Göring-Gebiet? Und warum ausgerechnet in der Region rund um den Harz?
Ich starte unsere Spurensuche in Salzgitter. Am Standort der heutigen Salzgitter AG befanden sich früher die Reichswerke Hermann-Göring. Aber warum hier?
Aufmerksam geworden ist Hermann Göring durch die Eisenerzvorkommen, die es hier im Gebiet gab. Und Auslöser war der Vierjahresplan von 1936, der vorsah, dass das Deutsche Reich innerhalb von 4 Jahren unabhängig wird vom europäischen Ausland und vor allen Dingen kriegsfähig.
Integriert in die Reichswerke war das KZ Dritte mit teils mehr als 3000 Häftlingen, die hier zusammengepfercht leben und unter anderem Granatenköpfe herstellen mussten. Mehr als 600 Menschen sterben dabei.
Wenn man sich dann überlegt, dass man seinen Namen auf so ein Werk schreibt, wo dann Menschen in Konzentrationslagern zur Arbeit gezwungen wurden und ja auch gestorben sind, finde ich das schon pervers.
Meine Spur führt mich nach Braunschweig, auf das Gelände einer ehemaligen Luftfahrtforschungsanstalt, die ab 1938 ebenfalls nach Hermann Göring benannt war. Hier wurden unter anderem in einem Windkanal Bauteile für die Luftwaffe getestet.
Das wäre dann der sogenannte Hermann-Göring-Kanal, Windkanal?
Genau, das war einer der größten Windkanäle weltweit. Und was man hier dran aber auch ganz schön sieht, ist, dass man ab dieser Höhe hier hat man nach unten quasi keine Fenster mehr. Und das lag daran, dass das unter der Erde war, damit es nach oben nicht über die Baumspitzen ragt.
Okay.
Und
um das alles zu tarnen.
Genau.
So war es wohl vor allem die unauffällige Lage im beschaulichen Harzvorland, die Göring vom Standort Braunschweig überzeugt haben dürfte. Hier blieben die hochgeheimen Forschungen der rund 1500 Mitarbeiter bis zum Kriegsende unentdeckt.
Es gab keine Luftangriffe auf das Gelände selbst. Es gab so ein paar Attrappenflughäfen hier drumherum, wo man halt aus Pappe oder Holz Flugzeuge aufgestellt hat. Und die wurden teilweise auch angegriffen.
Göring persönlich war nie vor Ort. Doch es gibt für ihn sogar einen repräsentativen Nazi-Bau mit einer Sichtachse in Richtung der Reichswerke, Hermann Göring.
Gucken, wo der Stahl gemacht wird für die Flugzeuge.
Und nicht nur dem Werk, sondern ganz Salzgitter, gegründet 1942, wollte Göring seinen Stempel aufdrücken. Der Plan, eine NS-Musterstadt, die ursprünglich sogar seinen Namen tragen sollte.
Da hat Adolf Hitler dann tatsächlich interveniert und gesagt, nein. Und man hat tatsächlich nur 6 Abschnitte am Ende umgesetzt, also einen ganz kleinen Teil von dem, was geplant wurde, was wir hier sehen. Der Grund war einfach, dass jede Friedensplanung dann von Hermann Göring untersagt wurde, als es darum ging, den Krieg weiter voranzutreiben.
Ein weiteres Relikt des Hermann-Göring-Gebiets, der Reichsjägerhof Hermann Göring im Osten von Braunschweig. Früher tiefbraunes Prestigeobjekt des leidenschaftlichen Jägers, heute das Zuhause für eine betreute Wohngruppe mit 19 Kindern und Jugendlichen.
Wenn eine menschenverachtende Diktatur sich Symbole schafft und diese Symbole nun Jahrzehnte später sicherer Hafen für Kinder und Jugendliche sein kann, was kann man sich Schöneres als eine geschichtliche Entwicklung vorstellen wie diese?
Die Spuren, die Hermann Göring in der Harzregion hinterlassen hat, reichen also bis in die Gegenwart. Doch das Hermann-Göring-Gebiet selbst ist zum Glück nur noch Geschichte.
Ja, Sie wissen das natürlich mittlerweile alles, aber ich wusste das zum Beispiel gar nicht.
Also nee, das wusste ich auch nicht. Aber der hatte so viele Posten und alles nur, um wer zu sein. Also der war auch gar nicht so konkret in vielen diesen Posten aktiv. Ne? Aber er war halt dann noch mal wichtiger. Ne? Und darum ging es, glaube ich.
Was man gerade gesehen hat von diesem Kinder, mit dem Jugendzentrum in diesem Gebäude, ist ja auch so eine Art Wiedergutmachung oder Ausgleich. Haben Sie manchmal in sich das auch gespürt, den Wunsch, vielleicht irgendwas wieder gut zu machen?
Ja, natürlich, ja, natürlich. Aber es ist halt unheimlich schwer. Und das sagten auch meine Cousinen. Was kann man so einer schlimmen Sache entgegensetzen, ne? Als wir, als Individuen? Das ist ja unheimlich schwer, ne? Ich meine, das ist ein Teil davon. Ne?
Das Buch ist auf jeden Fall ein Teil davon,
ja, klar.
Weil es ja zur Aufklärung beiträgt.
Genau, genau.
Sie sind ja, Sie haben das eben schon mal erwähnt, Sie haben sich ja den Sinyasins, also der Bhagwan-Sekte, angeschlossen. Mhm. Wie alt waren Sie da?
Als Sie nach Indien? Da war ich 24.
24. Warum sind Sie gerade da hingegangen? Ihr Bruder ja auch.
Ja,
was hat Sie da hingetrieben? Was haben Sie da gefunden?
Das war so ein Sog zu der Zeit. Ich bin ja schon viel gereist und ich hatte ja auch in der Zeit so mit 20, 22 dann nochmal so eine Episode, wo ich lange nicht schlafen konnte und die dann richtig ein bisschen psychotisch wurde und wo ich in der Psychiatrie davon runterkommen musste, mhm, ne? Also mit Mitteln. Da habe ich schon was... eine Art Therapie gebraucht. Ne? Also ich wollte das irgendwie lösen, was auch immer da losging in mir. Und da kam mir das ganz recht. Erst hatte ich sogar ein bisschen Angst. Ach, das Foto ist toll, da ist meine Mutter, kommt zu Besuch.
Die hat sie ja dann, da kommen wir gleich noch zu,
die hat sie ja besucht.
Wir haben auch Bilder von der, ach nee, das war in Oregon. Vielleicht,
die wurde ja auch später Sanyasin. Aber ja, das hat mir sehr geholfen. Also mich damit mit mir auseinanderzusetzen, und da waren viele neue Therapieformen, mhm, in Pune und Meditation, das hat alles geholfen.
War das Thema Nationalsozialismus und Ihre Familiengeschichte, wurde das da auch mal angesprochen?
Oh ja, das wurde sehr in diesen Encounter Groups angesprochen, und ich sage das immer wieder, die größten Gruppen in Pune waren Juden, Deutsche und Japaner, all die am größten im Zweiten Weltkrieg dazu gange waren und miteinander gekämpft oder ermordet wurden.
Und wie sind die damit umgegangen mit dem Thema? Auch die jüdischen?
Die haben das zum Teil so in Roleplays ausgelebt.
Rollenspiele?
Rollenspiele in diesen Encounter-Gruppen. Bei mir war es nicht so sehr. Ich glaube, in den ersten Jahren haben die das viel brutaler ausgespielt. Das wurde dann immer milder. Also ich da hingekommen bin, 79, 80, wurde das schon viel nicht so heftig ausgelegt. Aber da wurde drüber geredet, ne? Und die Leute waren sich dessen sehr bewusst. Mhm. Und man wusste nicht, aus welchen Familien man kam, aber zufällig kam das dann bei mir raus, auch als ich zurückgehen wollte, weil mein Vater war am Sterben, da kam das raus.
Ach so. Mhm.
Und da hat dann Bhagwan auch drüber geredet und hat sofort erzählt, er hätte die Kinder von Göring, Goebbels und Hitler da. Hat natürlich nicht gestimmt, ich war weder das Kind, ne, aber er hat oft so Zeug erzählt. Ja.
Also wann haben Sie denn, wir haben Bilder von Oregon, also wo Sie dann hinterher auch ja waren.
Ja.
Wann ist Ihnen klar geworden, dass da auch nicht alles so,
naja,
so toll
wurde,
ist?
Das wurde immer extremer. Am Anfang haben wir ja also wirklich ein Ideal gelebt. Wir haben da eine Stadt gebaut in unserer Kommune und das war schon noch toll. Wir haben alle unheimlich viel gearbeitet. Und dann von außen kamen immer mehr Probleme, also von dem County, von Oregon, die gesagt haben, ihr könnt dies nicht machen, ihr könnt das nicht machen, und die immer mehr eingeschränkt haben, und die haben das immer weiter versucht durchzupushen, also diese Stadt zu bauen. Und dann fingen die an, Leute zu trainieren mit Waffen, mhm, gegen die Outside, ne, gegen das Böse von außen. Ja. Und dann gab es Leute mit Maschinengewehren zum ersten Mal. Also die haben richtig Police Training gemacht. Die sind in der Police Akademie gegangen.
Ja, das ging ja schon in Richtung autoritäre Struktur.
Yes, immer Diktatur, mehr. Ne? Ja, immer mehr. Und es wurde immer unangenehmer. Und dann meine Mutter, die kam zu diesen Summer Festivals, die für 3 Monate hat da auch gearbeitet an dieser Truck Farm. Und das letzte Mal, als sie kam, ich glaube, das dritte Jahr, sagte sie, guck mal, es fängt wieder an.
Und damit meinte sie
der Faschismus.
Ja. Und das hat sie gespürt, dass da parallel.
Und dadurch, dass sie nicht immer da war, wir haben das ja so langsam, ne, wurde das immer teilter. Und es gab ein paar, die sind weg, in Nacht und Nebel weg. Also von Leuten, die lange dabei waren. Und ich dachte schon, das ist alles sehr merkwürdig. Und aber sie, die dann zu Besuch war, konnte das natürlich auch viel klarer sehen, ne. Und das war ihm also schon sehr unangenehm. Und sie, dass sie das gesagt hat, sagte, hier, ihr, der so dagegen wart, ne?
Ja, ja.
Jetzt
ja, ja.
Guck mal, was du hier machst. Ne?
Und dann haben sie sich dann auch irgendwann verabschiedet.
Ja, aber wir haben uns dann verabschiedet, weil das ganze Ding zusammengebrochen ist am Ende. Ne? Davor bin ich auch nicht gegangen. Mhm. Wir haben noch gehofft, dass das irgendwie, dass wir das hinkriegen. Mhm. Wir haben ja sehr viel investiert, wir haben ja diese ganze Stadt gebaut. Ne?
Ja, ja, man glaubt dann da ja auch dann ja, das Gute daran.
Man will, dass das funktioniert.
Aber es ist auch eine Bubble, die haben ja eben von einer Blase gesprochen. Ist auch eine Art Blase von Gleichgesinnten, die gar nicht merken, dass sie sich in eine falsche Richtung bewegen.
Ja, ja, und was mir den Rest gegeben hat, als diese ganzen Sachen rauskamen, da kamen ja ganz furchtbare Sachen raus, dass diese Frauen, die alle in Charge waren, dass die anfingen, Leute zu vergiften.
Ja.
Und das wussten wir also wirklich alle, die meisten nicht. Das war eine ganz kleine Gruppe, die das wusste. Aber Bhagwan hat überhaupt keine Verantwortung übernommen. Er hat so getan, als wüsste er von nichts. Was wir alle wussten, dass das nicht sein konnte. Und das hat mich so abgeturnt. Mhm. Und einige von uns will gesagt haben, das langt. Mhm. Das war's dann. Ne?
Ja. Aber Sie haben ja dann auch chinesische Heilmedizin
das war danach studiert
und sich sehr mit diesen Heilmethoden auseinandergesetzt. Ja, ja. Das heißt, Sie haben schon immer weiter diesen Weg gegangen, in sich hineinzuhorchen, ihr inneres Gleichgewicht zu finden.
Ja, natürlich. Ja. Und das hat mir auch sehr geholfen. Dies und auch andere, macht mir auch Spaß, Leute zu behandeln. Habe ich auch unterrichtet an der Schule für eine ganze Weile. Und dann in Santa Fe, Bubble, ich meine, Santa Fe ist auch so eine kulturelle Bubble, das ist sehr progressiv, unglaublich viele Heiler und zwei Akupunkturschulen in dieser kleinen Stadt und die Indianer und ganz viel Kultur und Painting, Georgia O'Keeffe ist alles da, ist schon ein toller Ort. Und da haben wir ein alternatives Haus gebaut und Solar und off the grid, das hat auch alles Spaß gemacht.
Ja, aber es ist dann auch eine spezielle Welt wieder.
Ja, total, das ist schon
interessant.
Ja.
Also Spurensuche, die gibt's ja auch bei den Nachkommen der Opfer der Nationalsozialisten. Eva Evans war 14 Jahre alt, als sie mit ihren Eltern vor den Nazis nach England floh. Heute ist sie 100 Jahre alt und ihre Tochter, die versucht, ihre Vergangenheit aufzuklären, auch mit Hilfe einer NDR-Dokumentation. Mehr von Sophia Münder.
Dieses Bild über dem Sofa ist eins der ganz wenigen Dinge, die Eva Evans aus ihrem Leben in Deutschland geblieben sind. Heute ist sie 100 Jahre alt. Als sie 14 war, floh sie mit ihren jüdischen Eltern vor den Nazis nach London. Das Bild, ein Erinnerungsstück ihrer Mutter.
Ich glaube, im letzten Moment ist sie im Koffer eingepackt und ist mit unserer Kleidung nach England gekommen. Ich habe das nie gewusst.
Am 9. März 1924 wird Eva in Berlin geboren und lebt mit ihren Eltern Felix und Annie Klopstock in einer 8-Zimmer-Wohnung in Wilmersdorf. Ihre Mutter liebt Literatur, zitiert Goethe und Schiller. Ihr Vater ist Arzt mit eigener Praxis. Während der Novemberpogrome wird Felix Klopstock in Sachsenhausen inhaftiert. Er kommt aber wieder frei. Die Familie beschließt auszuwandern. Das Hab und Gut wird in drei große Container verpackt und soll verschifft werden. 1938 verlässt Evas Familie Deutschland mit dem Zug Richtung London. Aber die Container kommen nicht an.
Meine Eltern haben eingesehen, so ist das Leben. Man kann nichts machen. Sie haben nie darüber gesprochen. Nie. Wirklich nie.
Auch Eva Evans schwieg über das, was sie in Nazi-Deutschland erlebt und wie die Emigration ihr Leben für immer verändert hat. Spätzle kochen, eines der wenigen Dinge, die sie sich aus Deutschland bewahrt hat.
Was heißt Auswanderung? Es heißt, man kommt in ein fremdes Land, man hat keine Freunde. Da habe ich mich entschlossen, von jetzt an denke ich nicht mehr an Deutschland.
Ihre Tochter Janet Eisenstein möchte die Geschichte ihrer Mutter aufarbeiten, das Schweigen brechen.
Ich hatte das Gefühl, dass ein Schleier über deiner Vergangenheit lag. Das war ein Geheimnis, über das wir nicht sprechen sollten. Weil sie keine sogenannten Überlebenden waren, wie diejenigen, die die Konzentrationslager überlebt haben. Sie hatten das Gefühl, dass es ihnen nicht erlaubt war, überhaupt Kummer zu zeigen.
Janet recherchiert und erfährt aus einer NDR-Dokumentation, dass die Nazis das Umzugsgut von Immigranten versteigern ließen. Sie kontaktiert die Forscherin aus dem Film.
Ich war völlig verblüfft, denn sie meldete sich sofort und sagte, ich bin froh über Ihre Nachricht. Ich habe die Akten Ihres Großvaters hier vor mir liegen und ich werde sie Ihnen schicken. Drei große Akten hat sie mir geschickt.
Und tatsächlich, auch ihr Familienbesitz wurde versteigert.
Mit meiner ohnmächtig geworden, wie ich gehört habe, verschreckt.
Alle deine Sachen sind hier aufgeschrieben. 6 große Löffel, Bronzenfiguren, auch die viele Bildung.
Ich denke doch natürlich in meinem Herz an all die Sachen, die wir verloren haben.
Ihre Tochter will sich nun auf die Suche machen.
Ich frage mich, ob es möglich ist, etwas zurückzubekommen. Manchmal sprach meine Mutter von diesen Silberlöffeln, auf denen der Familienname eingraviert war. Vielleicht gibt es einen Weg, die zu finden.
Ja, kann man nur hoffen, dass da irgendwas wiedergefunden wird. Sie haben gerade gesagt, Ihnen bedeutet Materielles gar nichts
mehr. Ich will gar nichts haben, das ist ja so eine Reaktion. Ne? Mhm. Das, und mein Bruder ist ganz ähnlich. Ja? Wir wollten...
Die haben ja auch gesagt, sie haben sich sterilisieren lassen. Ihr Bruder hat auch gesagt, ganz bewusst, ja, auf gar keinen Fall nachkommen, was natürlich auch mit diesem...
Ja, ist eine Art Reaktion, aber ist ein Teil davon. Also ich muss auch sagen, in meiner Mutterseite, da hatten wir ja viele Cousins und von denen hat auch kaum jemand ein Kind gekriegt. Mhm. Mhm. Und die haben sich nicht sterilisieren lassen, aber trotzdem haben sie keine Kinder gekriegt. Also da ist was... im Argen, kann man sagen. Ja.
Aber gerade nochmal, diese Geschichte ist ja auch interessant, wie viele Parallelen es gibt. Das Schweigen, ne? das große Schweigen. Schweigen auf beiden Seiten, auf Seiten der Täter und der Opfer.
Genau, genau. Und auch die Kinder der Täter und der Opfer, beide haben eine schwere Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und vor allem, weil die Eltern geschwiegen haben und die Großeltern geschwiegen haben. Aber man spürt es. Man spürt die Last, ne? Entweder die Schuldlast oder das Verletztsein, ne? Also auf der anderen Seite. Und es ist schwierig. Ja.
Umso wichtiger ist es eben, immer wieder drüber zu sprechen.
Ja, ja.
Mich interessiert noch, wie Sie das erleben, diese Zeit, in der wir in Deutschland gerade leben. Gerade am Freitag wurde ein Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg verübt. Es gibt immer noch kein Motiv, es gibt keine Täter, es wird ermittelt. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Schock. Diese Dinge passieren ja häufiger. Es gibt einen aufkeimenden Antisemitismus. Ja. Wie blicken Sie auf diese Dinge?
Ja, ich finde das sehr worrisome, also es macht es sehr bekümmernd. Ich finde, die Zeit jetzt ist fast wieder so unsicher wie vor 100 Jahren. Zwar sind die Leute nicht so arm, die Leute hungern nicht wie in der Weimarer Zeit und trotzdem hat sich so viel so schnell jetzt geändert und so viel Migration ist passiert. Und die Klimakrise wird sehr viel damit zu tun haben, dass noch viel mehr Leute aus dem Süden hierher kommen, weil sie einfach nicht mehr da leben können, wo sie im Moment sind. Und die Leute haben Angst. Und dann kommen so Leute wie AfD, wie damals die Nazis, und sagen, ja, wir haben eine sehr gute Antwort, wir machen einfach die Grenzen dicht, alle raus. Das ist auch eine totale Illusion. Was ist denn mit all diesen Leuten, die schon in der zweiten Generation oder sonst wo hier aufgewachsen sind oder ihr ganzes Leben hier aufgebaut haben? Das ist totaler Schwachsinn, aber...
Das ist immer, da wird immer gesagt, ja, die meinen wir ja nicht.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Ihr Großonkel, der dann gesagt hat, ja, den Juden helfe ich, die meine ich ja nicht.
Genau.
Was hat er gesagt? Ich entscheide, wer Jude ist.
Genau, wer Jude ist, entscheide ich. Unglaublich.
Das ist eben dieses Absurde, auch Unlogische. Was würden Sie sagen, wie sollte man denn mit der AfD umgehen? Da wird ja viel darüber diskutiert. Ausgrenzen oder doch versuchen, miteinander zu sprechen?
Genau, wir müssen versuchen, miteinander zu sprechen. Das ist das Wichtigste, nicht ausgrenzen. Einfach zu sagen, die sind Schwachköpfe, das geht nicht. Ne? Also, die haben ja einen Grund, dass sie sich so fühlen, ne? Dass sie diese Angst haben. Und diese Angst muss man dann adressieren. Also es ist auch so ein therapeutischer, wie man da hingeht. Ne? Man muss sich zusammensetzen. Auch sagte gestern dieser Herr Müntefering, war ich in dieser...
Franz Müntefering, war ja auch in der, bei 3 nach 9, wo Sie gestern
genau
waren.
Genau, und der sagte also auch die ganzen Leute, wir müssen alle jetzt zusammenarbeiten. Ich finde, es ist das Allerwichtigste, anstelle uns noch weiter zu zerfleddern und neue Parteien zu machen, die Linke sich aufzusplittern, müssen wir wirklich alle jetzt zusammenarbeiten, um diese Sache zu lösen. Sonst passiert wieder sowas wie damals. Das wollen wir wirklich nicht. Und guck mal, was da passiert ist. Ne?
Eben, und während den Anfängen,
genau.
Das ist ja auch nicht nur so dahergesagt, das genau. Ist ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann sieht man ja auch viele Parallelen.
Genau, die Parallelen sind so stark, das ist shocking. Ne? Und dass Leute solchen so Zeug glauben, und auch nicht mehr wirklich recherchieren und lesen und sagen, dann auf einmal sagen, alle Journalisten sind Lügner. Das ist ja auch sehr einfach. Ne? Das ist nicht so. Ich meine, die wirklich guten Journalisten, die recherchieren und da ist was dahinter. Ne? Da muss man sich also so one-on-one mit den Leuten hinsetzen. Ne? Und
sich auseinandersetzen, erst auseinandersetzen und dann zusammensetzen,
genau
das, was Sie gesagt haben. Also sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen. Kompliment wirklich für dieses Buch und für diese Recherchearbeit.
Vielen Dank.
Ist ein Stück deutsche Geschichte, was man sich sehr intensiv angucken sollte. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Morgen kommt Stefanie Stumpf, freue ich mich sehr, zu mir aufs rote Sofa. Ja, und jetzt schönen Samstagabend noch. Bis morgen.
Gut.
Das jede Woche im Wechsel moderiert von Bettina Tietjen, Inka Schneider oder Hinnerk Baumgarten.